Wie du richtig sagst, man sollte sehr vorsichtig sein mit den Werbeversprechen, sowohl online als auch offline, wenn man sich dazu entschließt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Abgesehen davon, dass man sicher sein sollte, dass die Dosierung und die Art des Supplements und die Art der Nährstoffauswahl die richtige ist, ist es sehr wichtig, auf die Qualitätskontrolle zu achten. Firmen versprechen da alles Mögliche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Nowak aus Berlin. Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Und die heutige Folge ist wieder einmal eine Interviewfolge, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil ich habe einen Gast heute dabei. Nico Rittenau heißt der. Manche von euch kennen ihn möglicherweise. Der ist kein unbeschriebenes Blatt. Nico Rittenau ist ein Ernährungswissenschaftler. Und jetzt fragst du dich möglicherweise, was hat denn Ernährungswissenschaften mit plastischer Chirurgie zu tun oder ästhetischer Medizin zu tun? Das wird ein Teil dessen sein, was wir heute in dieser Folge besprechen. Es hat nämlich eine ganze Menge tatsächlich damit zu tun. Ganz kurz zur Einleitung und zur Vorstellung von Nico. Nico ist seit vielen, vielen Jahren als ausgebildeter, studierter Ernährungswissenschaftler vor allen Dingen auch in der veganen Szene bekannt und tätig, weil er die vegane Lebensweise, wie ich selber im Übrigen auch, sehr vertritt und für sinnvolle Bestrebungen hält in unserer Gesellschaft auf vielerlei Ebenen, ohne da jetzt weiter drauf einzugehen. Und er hat sich für meine Begriffe zumindest vor allen Dingen dadurch bekannt gemacht und ausgezeichnet, dass er sehr wissenschaftlich an Themen herangeht und sich auch nicht scheut, schwierige Themen öffentlich zu machen, Diskurs zu führen und sich auch nicht zu fein ist, Kritik aufzunehmen und zu erwidern. Und das ist gar nicht so häufig, muss man sagen, ne? Weil alle sich heutzutage sehr positiv darstellen wollen, Kritik am liebsten wegnicken und vielleicht auch gar nicht kommentieren. Und neben seinen ganzen Büchern, die er schon geschrieben hat, da sind auch Kochbücher dabei, ist es ein ganz breites Feld an Dingen, die Nico macht auf dem Boden seiner Expertise. Und heute, wie gesagt, geht es um die Verbindung von Ernährungswissenschaft und plastischer Chirurgie oder anders gesprochen, was kann ich vielleicht tun, was das Essen angeht, was Supplements angeht, also Nahrungsergänzungsprodukte, um die Zeichen der Alterung, die wir alle erleiden und weshalb du vielleicht als Patient bei mir bist oder vielleicht irgendwann mal bist, wie wir dem ein bisschen Einhalt gebieten können oder was wir da machen können. Lange Einleitung und jetzt wirklich herzlich willkommen, Nico.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich mal in Medias Res bezüglich der beiden Hauptthematiken, um die es mir jetzt persönlich heute ging. Und das ist einmal das Hyaluron und zum anderen das Kollagen. Zwei Stoffe, die mittlerweile wirklich jeder meiner PatientInnen kennt. Die Hyaluronsäure, vielleicht damit mal angefangen, kurz eingeleitet, ist einfach ein Produkt, was durch die Unterspritzung von Hyalurongelen unter die Haut zur Volumen- und Feuchtigkeitsresubstitution mittlerweile in aller Munde ist. Früher war die Hyaluronsäure hinten auf der Zusammensetzung der Cremetube drauf, weil sie viel Feuchtigkeit in die Hautcreme bringt. Heute werben alle mit dem Hyaluron. Und die Frage ist, was ist das eigentlich überhaupt? Wie kommt das im Körper vor? Wird das im Alter weniger? Und das ist eben das Thema jetzt mit dir, Nico, heute. Habe ich eine Möglichkeit, das oral substituieren? Das heißt, kann ich es schlucken und kommt dann irgendwas im Körper an? Sollen wir vielleicht einfach mal mit der Hyaluronsäure anfangen?
Sehr gerne, genau. Vielleicht eine kurze allgemeine Heranführung, was Hyaluronsäure genau ist. Und da lässt sich festhalten, Hyaluronsäure ist entgegen der Wahrnehmung von vielen kein Protein, das höre ich sehr oft, sondern es ist ein Kohlenhydrat, es ist ein Polysaccharid und da auch einer der zwei namensgebenden Bestandteile in diesem Kohlenhydrat ist die Uronsäure, deswegen heißt es auch Hyaluronsäure. Und der andere Teil des Namens Hyal ist ein, ich glaube, es ist griechisch und bedeutet Glaskörper. Mhm. Der Grund, warum es Hyaluronsäure benannt wurde, war, weil es ursprünglich vor allem im Glaskörper des menschlichen Auges gefunden wurde. Und da sehen wir schon mal die interessante Eigenschaft von Hyaluronsäure, nämlich die wasserbindende Fähigkeit, du hast sie schon angesprochen, ist menschliche Auge besteht, du weißt es besser als ich, die genaue Zahl, ich habe im Kopf 97-98% aus Wasser, der Glaskörper zumindest, und da sind so 2% Hyaluronsäure drin. Das heißt, man hat hier eine sehr große, starke wasserbindende Fähigkeit, und die Hyaluronsäure ist ein Stoff, den grundsätzlich der menschliche Körper selber bilden kann. Hier gibt es recht große genetische Unterschiede, das heißt, manche Leute haben etwas mehr Glück, auch über viele Jahrzehnte hinweg eine bessere Hyaluronsäure-Synthese zu haben. Manche haben hier leider etwas mehr Pech, und wir wissen, dass wir Hyaluronsäure auch in gewissen Nahrungsmitteln finden. Das heißt, die endogene Synthese ist ein Aspekt, den kann man auch fördern oder behindern, je nachdem, wie die gesamte Nährstoffzufuhr aussieht. Und darüber hinaus kann man eben extern, entweder über die Nahrung und oder im heutigen Fall auch oft von Interesse, Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Und die Hyaluronsäure ist zusammen auch mit Kollagen, über das wir noch sprechen, tatsächlich, dass die zwei sind jene, wo die Datenlage mit großem Abstand am vielversprechendsten ist. Also Nahrungsergänzungsmittel werden ja wirklich mit allen möglichen Claims beworben. Wenn man in die sozialen Medien geht, gibt es ja angeblich hunderte Wundermittel, die der Hautalterung und generell der Alterung insgesamt entgegenwirken. In Bezug auf die Hautalterung und Artverband, das ist aber tatsächlich Kollagen und Hyaluronsäure sind die zwei Grundbausteine. Fast alles andere, an das ich jetzt denken kann, vielleicht vergesse ich was, aber alles andere, was so beworben wird in dem Bereich, hat eine viel, viel schwächere Datenlage hinter sich. Und bei der Hyaluronsäure ist es so, ich sagte schon, grundsätzlich hat der menschliche Körper eine Eigensynthesekapazität, die nimmt aber im Laufe des Lebens ab und ist einer von mehreren, aber aus meiner Sicht einer der relevanteren Faktoren für die Hautalterung. Wenn wir uns angucken, wie sich von Anfang 20 bis Ende 70 die Hyaluronsäurekonzentration in unserer Haut und der Hyaluronsäurestatus verändert, dann sehen wir, dass eine Reduktion um etwa 3/4 stattfindet. Mhm. Sukzessive im Laufe der Jahrzehnte, beginnend so mit Ende 20, Anfang 30, dass es etwas reduziert wird, im Laufe der nächsten Jahrzehnte dann aber noch deutlich mehr. Und wie stark sich der Hyaluronsäurestatus verändert, hat eben unter anderem mit der Genetik zu tun, aber auch mit der Menge an Hyaluronsäure und Hyaluronsäurebausteinen, die wir in der Nahrung haben. Und um jetzt sozusagen das Kernthema anzusprechen, ist eine Hyaluronsäureergänzung sinnvoll? Die Antwort wie fast bei jedem einzelnen Nährstoff ist immer jein. Nämlich sieht die jeweilige Ernährungsweise aus, gerade Leute, die sich, sagen wir mal, traditioneller ernähren, das heißt auch viel Knochenbrühe, Tiere Nose-to-Tail essen, Organfleisch, Bindegewebe mit auskochen und zubereiten, die bekommen ausreichende Mengen Hyaluronsäure über die Nahrung. Da braucht man jetzt kein Hyaluronsäure-Supplement. Wenn man sich eher westlich, mischköstlich ernährt und zwar Tierprodukte isst, aber eben viele der klassischen Tierprodukte nicht mehr oder, wie in unserem Fall, gar keine tierischen oder wenig tierische Produkte isst, dann ist es so, dass eine Hyaluronsäure-Supplementierung, und hier sprechen wir meistens von Dosierungen im Bereich von 100 bis 200 Milligramm, in manchen Studien wurde auch ein bisschen mehr getestet, es gab auch noch eine Wirkung, manchmal wurde auch so 50 bis 80 getestet, gab es auch eine Wirkung, aber der Sweet Spot scheint so bei 150 bis 200 Milligramm zu liegen und das ist auch die Dosis, die ich empfehlen würde. Und tatsächlich, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Bang for the Buck, also sozusagen, wie ist das Kosten-Leistungs-Verhältnis eines Nährstoffs? Und bei sehr vielen Supplementen ist das ein sehr schlechtes Verhältnis. Bei der Hyaluronsäure ist es tatsächlich ein gutes. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, was jetzt Hautfältchentiefe und Ähnliches angeht, ist wahrscheinlich Hyaluronsäure sogar das potentere Mittel als das viel, viel, viel beachte und oft eingenommene Kollagen. Im Optimalfall würde man aber beides ergänzen und man sieht es auch in vielen Produkten, dass Kollagen und Hyaluron zusammen verabreicht werden. Und vielleicht noch ein interessanter Faktor. Du hast ja gefragt, bringt es überhaupt etwas, das oral einzunehmen? Weil viele Stoffe sind theoretisch von Interesse, zeigen in vitro oder auch in gewissen In-vivo-Studien positive Effekte. Aber gerade wenn man es nicht, wie du es ja machst, unterspritzt oder extern auf die Haut lokal aufträgt, ist die große Frage natürlich, kommt es denn wirklich...
Was kommt an?
Ja. Genau. Und bevor ich die Datenlage gelesen habe, war ich da sehr skeptisch, weil ich dachte, das wäre ja fast zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Interessanterweise sehen wir aber, dass genau das passiert. Es gibt in der Hyaluronsäure-Supplementen-Ecke, wenn man sich die anguckt, unterschiedlichste Hyaluronsäurearten. Man spricht da oft von High- oder Low-Molecular-Weight-Hyaluronsäure. Beraten. Die haben grundsätzlich ein bisschen, also die Claims, die dahinter stecken, sind etwas unterschiedlich. Manche eben mehr Haut, manche mehr Bindegewebe und ähnliches. Aber grundsätzlich ist es so, dass egal welche Art von Hyaluronsäure wir zu uns nehmen, im Laufe des Verdauungsprozesses wird die immer zu kurzkettigen oder zu kurzteiligen Hyaluronsäurebestandteilen abgebaut und die werden über Transportsysteme im Dünndarm aufgenommen, gelangen in die Blutbahn und akkumulieren sich tatsächlich, wie wir es auch gerne hätten, unter anderem in der Haut. Und daher sehen wir, mittlerweile gibt es, ich würde aus dem Kopf heraus sagen, ungefähr 2 Dutzend gute klinische Studien zum Thema Hyaluronsäure-Supplementierung mit sowohl Self-Evaluations, also Eigenevaluierung, wie sieht nach 16, 18 Wochen die Haut aus? Ist sie, die klassischen Parameter sind, ist sie geschmeidiger, ist sie weniger trocken, ist sie weniger rau, ist sie strahlender, unter Anführungszeichen, aber auch wirklich objektiv messbare Parameter wie eine Hautfaltentiefe und ähnliches. Und wenn man schon, und natürlich darf man nicht vergessen, dass innerhalb von diesen 16, 18 Wochen Untersuchungen natürlich keine Wunder geschehen. Also es ist kein Wundermittel. Es wird, wenn man schon sehr ausgeprägte Falten hat und man die unbedingt loswerden möchte, dann wird der Besuch bei dir deutlich effizienter sein als die Hyaluronsäure-Einnahme. Das, was mich interessiert als Ernährungsfachkraft, die ja an Prävention primär interessiert ist, ist, was wäre denn, wenn die Person schon angefangen von ihren Mitzwanzigern Hyaluronsäure und Kollagen entweder über die Nahrung im Optimalfall oder, wenn das nicht geht, über Nahrungsergänzung eingenommen hätte? Und es gibt keine Langzeitstudien, die das bis jetzt untersucht hätten, weil das liegt leider in der Natur der Ernährungswissenschaft. Wir haben zwar epidemiologische Langzeitdaten, aber das sind dann nur Daten zu großen Ernährungsgewohnheiten und nicht zu einzelnen Stoffen. Aber nach allem, was wir aus den Tiermodellen, aus den In-vitro-Studien und aus den humanen klinischen Studien wissen, bin ich sehr selbstbewusst in der Aussage, dass beginnend mit Ende 20, Anfang 30 eine Hyaluronsäure und oder aber am besten und Kollagensupplementierung oder einen Fokus auf die Nahrungskollagen- und Hyaluronsäurezufuhr den Alterungsprozess, den ungeliebten Alterungsprozess der Haut deutlich verbessern kann. Und das Schöne ist ja, die Frage war ja, wie hängt denn Ernährungswissenschaft und ästhetische Medizin zusammen? Das Schöne ist, dass man sagt ja oft, Schönheit kommt von innen. Und was ja nach einer Floskel klingt, hat ja durchaus eine gewisse Berechtigung. Denn eine schlechte Nährstoffversorgung manifestiert sich natürlich in diversen endogenen Faktoren, die wir nach außen hin zumindest am Anfang nicht sehen. Sie wird aber sehr schnell auch außen sichtbar. Und die Haut zum Beispiel ist durchaus ein guter Spiegel unserer Nährstoffversorgung. Klar, man kann Hautkrankheiten haben, die manchmal auch Autoimmungründe haben oder auch nicht nährstoffbezogene Gründe. Aber eine gute Nährstoffversorgung des Körpers hilft unter anderem dazu, auch die Haut widerstandsfähiger, geschmeidiger und eben länger vital zu halten.
Es ist tatsächlich auch so, wie du es jetzt schon gesagt hast, mit den Effekten, die wir erreichen mit einer oralen Substitution von Hyaluron und Kollagen, nämlich einer quasi Durchfeuchtung der Haut, ein geschmeidig Halten der Haut, einfach mit einer Verbesserung des Hautturgor. Ein Fachbegriff ist das, mit Turgor meinen wir das, was passiert, wenn man so ein bisschen an der Haut zieht und so eine Hautfalte zusammenkneift und die, wenn man jung ist, ganz elastisch wieder zurückgeht. Und das kennen wir alle bei alten Menschen oder vielleicht bei mir schon auch bei mir selber. Wenn ich eine Hautfalte hochhalte am Arm, dann steht die ein kleines bisschen länger in der Position und die Elastizität und Prallheit quasi, die Puffiness in der Haut ist gar nicht mehr so besonders gut. Und das sind Dinge, die kann ich tatsächlich dann eben mit so einer Supplementierung möglicherweise verbessern. Und interessanterweise finde ich, das ist ja wirklich auch gerade so ein Thema, was, ich möchte mal meinen, in den letzten 5 Jahren immer mehr und immer interessanter wird für die Leute. Früher habe ich das nie gehört, von irgendeinem Patienten Hyaluron oder Kollagen zu substituieren. Das kommt immer mehr und es kommt zu einer Zeit, interessanterweise, wo wir auch feststellen, dass Patienten, gerade was das Unterspritzen mit Hyaluronsäuren angeht, überhaupt nicht mehr diese extremen Volumeneffekte haben wollen unbedingt, sondern auf der Straße auch sehen, wie Hyaluronsäure, wenn sie zu viel unterspritzt wird, zur Volumisierung, wie absurd das im Gesicht auch aussehen kann mit zu hohen Wangenknochen und einfach, ja, unterm Strich zu viel Volumen an der falschen Stelle, dass wir jetzt zum einen auch sozusagen dieses Bewusstsein haben bei den Patienten, zum anderen die Firmen immer mehr Hyaluronsäureprodukte herausbringen, die sehr, sehr dünnflüssig sind und tatsächlich exakt nur noch genau das Ziel haben, nämlich unter der Haut wie so eine Feuchtigkeitscreme von innen einen Film zu bilden im subkutanen Bindegewebe, knapp unter der Haut, Hyaluronsäure, die sich dort verteilt und dort durch das Wasser, was sie dann anzieht, eben so eine Puffiness im positiven Sinne ins Gesicht bringt, eine Spannkraft in die Haut bringt, einen Glow, sagen die Amerikaner gerne dazu, in meinem Bereich produzieren. Und das, denke ich, ist fast synergistisch zu sehen, quasi die Produkte, die ich dann die über die Ernährung einnehmen kann und das, was ich dann noch dazu tun kann. Und was mir noch auch aufgefallen ist gerade, als du sprachst von den Molekülgewichten, High Molecular Weight, Hyaluronic Acid und sozusagen kurzkettige Hyaluronsäuren. Das sind tatsächlich auch die beiden Bestandteile, mit denen die Firmen uns die Hyaluronsäure-Gele bauen, auch immer in unterschiedlicher Konzentration. Und im Moment ist auch der Trend dahin, sozusagen früher hat man oft mit langkettigen Hyaluronsäuren gearbeitet, jetzt versucht man das eher zu kombinieren, langkettige und kurzkettige Hyaluronsäuren zum Bauen dieser Gele, die wir dann unterspritzen. Die Hyaluronsäure ist das eine, das Kollagen ist das andere. Mein Research über die Jahre hatte für mich immer so ein bisschen erbracht, dass ich den Eindruck hatte, mit Kollagen wird viel mehr versucht, zum einen Werbung zu machen. Also da stolper ich viel häufiger drüber, über Kollagenkapseln und unterschiedlichste Supplementierungsmöglichkeiten von unterschiedlichsten Firmen mit Hyaluron gar nicht so sehr und hatte auch immer so den Eindruck, dass Kollagen hinsichtlich der Wirkung ein bisschen hinterherhinkt, hinter dem Hyaluron. Wie kannst du das wissenschaftlich bewerten? Sind die Studien vergleichbar? Ist sozusagen die Supplementierung von Kollagen genauso effektiv letztendlich?
Also wenn man sich jetzt ausschließlich auf die Hautbeschaffenheit konzentriert, dann würde ich sagen, dass Hyaluronsäure effizienter ist. Kollagen wirkt an sehr vielen Stellen im Körper und ist eben auch abseits von der Hautgesundheit wichtig für das gesamte Bindegewebe, aber auch für die Knochen und ähnliches. Das heißt, insgesamt sind vor allem Kollagenhydrolysate, also Kollagenpeptide, sehr, sehr, sehr viel besser erforscht. Und es gibt immens viel Daten im Vergleich zu Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist da etwas nischiger, aber etwas nischiger heißt trotzdem, dass es hunderte Publikationen dazu gibt. Und ich glaube, der Grund, warum vor allem im Mainstream Kollagen mehr forciert wird, ist zum einen, dass Hyaluronsäure ein sehr teurer Bestandteil ist. Das heißt, die Margen sind deutlich geringer, wenn man es zum normalen Preis verkaufen möchte im Vergleich zum Kollagen. Es gibt auch viel mehr Hersteller. Man kriegt und natürlich ist es ein Nebenprodukt der Fleischindustrie. Schlachtabfälle werden zu Kollagenhydrolysaten verarbeitet. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, sondern es ist einfach eine Art der Koppelprodukt.
Ja.
Genau. Es gibt ja auch marines Kollagen, also auch Fischabfälle können dafür verwendet werden und das ist eine sehr sinnvolle Aufbereitung. Und nachdem Leute gerne, vor allem in Westländern, sehr viel Tierprodukte essen, fällt halt auch sehr, sehr viel an Karkassen und Bindegewebe an, die man wiederum dann industriell zu Kollagenpeptiden aufbereiten kann. Und das heißt, es gibt hier, würde ich sagen, im Gegensatz zu Hyaluronsäure auch mehr Bestreben der Industrien, das mehr zu fördern und auch mehr zu verkaufen. Aber in dem Fall gar nicht negativ gemeint, weil hier zumindest ein Produkt mit tatsächlichem Wirkungsnachweis forciert wird. Wir kennen das aus der Vergangenheit, dass immer wieder auch Produkte forciert wurden, die keine gute Datenlage dahinter hatten. Beim Kollagen ist das Gegenteil der Fall. Aber, großes einschränkendes Aber, es gibt unterschiedliche Arten von Kollagen. Das wird oft zu wenig unterschieden, die verschiedenen Typen. Und Leute vergessen, wie viel Kollagen man supplementieren müsste, um klinische Effekte zu haben. Das heißt, wann immer ich ein Kapselprodukt beworben bekomme, wo ich ein, zwei Kapseln mit Kollagenhydrolysat oder Kollagenpeptiden zu mir nehme, kann ich davon ausgehen, dass das relativ unwirksam sein wird. Die gängigen Mengen in den Studien sind eher so 10, 15, 20 Gramm Kollagenhydrolysat, das heißt, das ist fast,
wenn man viel.
Das Pulver kennt, so ein Scoop-Ball, genau.
Ja. Ja.
Und schmeckt, je nachdem, wie die Qualität ist, besser oder schlechter. Das heißt, wann immer es sehr stark geflavored ist, kann man davon ausgehen, dass hier was versteckt werden möchte, weil ein sehr hochwertiges Kollagenhydrolysat schmeckt relativ neutral. Nicht komplett neutral, aber relativ neutral.
Also das heißt, so kleine Kapseln, die es dann immer gibt von den Firmen, was weiß ich, so zwei kleine Kollagenkapseln pro Tag, sind, so wie es jetzt klingt, eigentlich wahrscheinlich nicht so wirksam, wie ich es mir gerne vorstellen würde.
Korrekt. Es ist natürlich immer die Frage, womit wirbt das jeweilige Unternehmen, aber die Versprechen, die Werbeversprechen vieler Supplement-Unternehmen sind ja sehr vollmundig. Und wenn die Vorteile, die man aus Studien mit Kollagenhydrolysat-Supplementierung, wenn diese Vorteile in der Kommunikation genutzt werden bei einem Kapselhersteller und die Portionsgröße nicht 10 Kapseln oder mehr ist, was die wenigsten bereit sind zu machen, dann hat man natürlich trotzdem einen wirkungsvollen Nährstoff, aber eben im Englischen gibt es diesen schönen Begriff des Fairy Dustings. Das heißt, man nimmt einen Nährstoff, der eine gut bekannte und auch populäre Datenlage hinter sich hat, den die Leute also positiv konnotiert kennen, dosiert es aber in einer Menge, die klinisch nicht wirklich relevant ist. Und daher wäre eben mein Vorschlag, wenn man es nicht über die Nahrung bekommt, weil auch hier Kollagenpeptide bzw. Kollagenproteine, was ja am Ende des Tages Strukturproteine sind, Kollagen ist eines der häufigsten, ich glaube sogar das häufigste Protein im menschlichen Körper. Und daher, wenn Menschen tierische Produkte zu sich nehmen und eben erneut Nose-to-Tail essen, dann werden sie genügend Kollagen bekommen. Hühnersuppe oder auch Rindsuppe ist so ein Klassiker, also Knochenbrühe, der sowohl viel Hyaluronsäure als auch viel Kollagenprotein enthält. Die wenigsten essen das regelmäßig und vor allem das, was man heutzutage oft als Hühner- oder Rindsuppe bekommt, ist ja auch extrem gestreckt. Also es geht hier wirklich um die klassischen, lang ausgekocht mit sehr viel Karkassen und Schlachtabfällen gefütterten Suppen. Das essen die wenigsten heutzutage, daher ist auch bei den meisten Mischköstern heutzutage eine Kollagensupplementierung in Studien mit positiven Effekten assoziiert. Das würde man nicht im selben Maße sehen, wenn die Leute schon eine sehr gute Kollagenversorgung über die Nahrung hätten. Die Tatsache, dass die Kollagenproteinsupplementierung aber immer wieder positive Effekte zeigt, lässt den Schluss nahe, dass hier eben die externe Zufuhr unzureichend ist in der Nahrung.
Der Umkehrschluss ist jetzt natürlich, dass sozusagen die Substitution von Kollagen im Vergleich zur Hyaluronsäure als nicht tierische Variante quasi nicht möglich ist, außer ich nehme Kollagenvorstufen, richtig? Wie sie jetzt zum Beispiel in dem Produkt Collagen, was du auch mitentwickelt hast, drin sind, so dass ich quasi Vorstufen habe, mit denen ich zumindest mal auf dem Papier, sage ich mal ganz unwissenschaftlich, die Produktion von Kollagen mit anschieben könnte.
Ja, ein sehr, sehr interessanter und wichtiger Punkt. Vielleicht, damit man, was wir jetzt gleich besprechen, ein bisschen besser verstehen kann, sollte man vielleicht noch einen kleinen allgemeinen Punkt dazu Kollagen machen. Denn die große Frage, wie bei der Hyaluronsäure, ist auch beim Kollagen, was ist es denn genau? Und während die Hyaluronsäure ein Polysaccharid ist, also ein Vielfachzucker, ein Kohlenhydrat, grundsätzlich aber trotzdem ein Kohlenhydrat, das wir in dieser Art und Weise nicht im Pflanzenreich finden. Es gibt aber trotzdem mittlerweile aus einer klassischen chemischen Synthese trotzdem vegane, nicht tierische Hyaluronsäure-Supplemente. Aber man muss drauf gucken, nicht jedes Hyaluronsäure-Supplement ist vegan. Ich würde aber sagen, der weit überwiegende Teil, weil es mittlerweile einfach auch effizienter ist, es so zu machen. Beim Kollagen ist die Situation ein bisschen anders. Kollagen ist ein Protein, ein Strukturprotein. Das heißt, es besteht aus unterschiedlichen Aminosäuren. Und in dieser Art und Weise, wie das Kollagenprotein aufgebaut ist, findet man es ebenfalls ausschließlich in Tieren, inklusive dem eigenen menschlichen Körper. Jetzt weiß ich auch, was ich vorher wieder sagen wollte. Und ebenso wie bei der Hyaluronsäure ist auch so, dass die Kollagensynthese, die eigene Bildung im menschlichen Körper, leider wie so vieles anderes im Laufe der Zeit abnimmt. Das heißt auch hier, wenn ich jetzt 15 oder 20 bin, wird mir die Kollagensupplementierung auch gewisse Vorteile bringen. Aber in Bezug auf die Hautgesundheit und das Hautaussehen wird es wahrscheinlich eher in den Ende 30ern, 40ern, 50ern einen größeren Effekt haben. Wobei man auch hier bei der Hyaluronsäure davon ausgehen kann, ohne dass es jetzt wirklich 1:1 in Studien getestet werden konnte, dass über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg eine gute Kollagenversorgung eine der besten Varianten ist, um präventiv etwas für die Hautgesundheit zu machen. Und die Tatsache, dass es Kollagenproteine nur im Tier gibt und bis zum heutigen Tag noch keine chemische Synthese der Kollagenproteine vollzogen werden konnte. Es gibt in den USA, und wir haben es letztens auch auf einer der Nährstofffachmessen gesehen, es gibt erste Unternehmen, die das zumindest sagen, dass sie es mittlerweile können. Die werden aber hauptsächlich noch im medizinischen Bereich eingesetzt. Also Status quo heute gibt es kein veganes Kollagenprotein. Auch wenn immer wieder damit geworben wird, da kommen wir gleich dazu. Aber das klassische Kollagenprotein ist tierisch. Wenn man eben keinerlei tierische Produkte in der Ernährung hat, ist die Kollagenzufuhr auch gegen null. Und man ist auf die Eigensynthese angewiesen. Nun ist es aber so, wenn man sich strukturell anguckt, was Kollagen ist, aus welchen Aminosäuren dieses Protein besteht, liegt der Schluss zumindest einmal auf theoretischer Ebene nahe, dass wenn wir die einzelnen Aminosäuren, aus denen Kollagenproteine bestehen, von außen zuführen, dass dann die körpereigene Kollagensynthese verstärkt wird. Das glauben wir deswegen, weil das Kollagenprotein, das wir über die Nahrung aufnehmen oder über das Nahrungsergänzungsmittel, ebenfalls nicht als vollständiges Kollagenprotein aufgenommen werden kann. Das funktioniert gar nicht. Unser Körper kann im Darm Dipeptide, Tripeptide und freie Aminosäuren aufnehmen. Und daher liegt der Schluss nahe, dass wenn wir quasi das Aminosäurespektrum mehr oder weniger 1:1 nachbauen würden, dass dann vergleichbare Effekte erzielt werden können. Es gibt erste In-vitro-Daten, die zeigen, dass die hauptsächlich in Kollagenproteinen vorhandenen Aminosäuren bei einer höheren Isolitenzufuhr tatsächlich auch die Kollagensynthese erhöhen. Glycin ist hier der wichtigste zu nennende Stoff, deswegen auch von dem angesprochenen Kollasyn der Hauptbestandteil. Es gibt aber auch noch weitere, die wichtig sind. Prolin wäre zu nennen, ist ein sehr wichtiges, und das aus dem Prolin hydrolysierte Hydroxyprolin. Hydroxyprolin, erneut leider ein Aminosäurederivat, das man nur in Tieren findet. Es gibt aber auch hier über die chemische Synthese Möglichkeiten, veganes Hydroxyprolin zu synthetisieren. Zwei einschränkende Sachen noch dazu. Vor allem eine ist sehr, sehr wichtig. Das sind bis jetzt hauptsächlich In-vitro-Daten. Sie haben eine biochemische Plausibilität dahinter, aber klinische Studien, in denen beispielsweise eine Gabe derselben isolierten Aminosäuren im Vergleich zum Kollagenhydrolysat mit demselben Aminosäurespektrum gegeben wurden, existieren bis dato noch nicht. Und es gibt zumindest aus den Tiermodellen die Überlegung, und die ist auch nicht ganz unplausibel, dass die Kollagen, also die Kollagenhydrolysatzufuhr einen gewissen Vorteil gegenüber der einzelnen Aminosäuren haben könnte, weil eben das Kollagenhydrolysat nicht zu komplett ausschließlich freien Aminosäuren abgebaut wird, sondern auch gewisse Dipeptide, die bioaktiv sind und vermutlich andere Stoffwechselwege triggern können, als es die einzelnen Aminosäuren. Maybe. Also das ist noch mit einem großen Fragezeichen, aber es wäre zumindest nicht unplausibel. Andererseits sehen wir aber zumindest in erneut gewissen Tiermodellen, lustigerweise im Goldfisch beispielsweise, sehen wir aber auch, dass zum Beispiel eine Hydroxyprolin-Supplementierung als isolierte Aminosäure die Kollagensynthese ebenfalls verbessert und auch das Wachstum der Goldfische und ähnliches. Das heißt, wir haben in beide Richtungen Hinweise indirekt und das Einzige, was es lösen könnte, wäre eine Kopf-an-Kopf-Studie, die es vor allem im humanen Kontext wahrscheinlich nicht allzu bald geben wird aufgrund der Kosten. Aber eben, also für alle Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, gibt es ja eh nur eine Option für sie, nämlich die einzelnen Aminosäuren zu nehmen. Und was man schon mit genügend Selbstbewusstsein sagen kann, ist, dass das definitiv nicht unwirksam ist. Ob es eventuell noch eine etwas stärkere Wirkung haben könnte, die Kollagenpeptide tierischer Herkunft zu nehmen, ist noch mit Fragezeichen zu beantworten. Aber es wirkt vor allem Glycin, Hydroxyprolin, Prolin zu ergänzen. Eine kleine Schwierigkeit vielleicht dieser Aminosäuren ist, dass sie alle einen sehr starken Eigengeschmack haben. Der Eigengeschmack von Glycin ist glücklicherweise leicht süßlich. Daher kommt auch der Name Glycin von Glykos von süß. Aber auch hier, viele Leute mögen den Geschmack überhaupt nicht. Ich mag ihn sehr gerne, viele Leute hassen ihn. Die würden alles andere sogar lieber nehmen als Glycin. Prolin, vor allem auch Hydroxyprolin, die hydroxylierte Variante, hat einen sehr unangenehmen Eigengeschmack. Das ist auch einer der Gründe, warum wir es nicht im offenen Pulver bei der Produktkategorie drin haben, sondern das dann als einzelne Kapseln verabreichen. Aber Glycin wäre auch einfach zu voluminös. Also in den Studien werden 3, 5, 7, manchmal auch 10 Gramm Glycin verabreicht. Das ist eben erneut, das wären viele, viele Kapseln, genau. Und daher, also wenn man tatsächlich, das kann man über kaum ein anderes Nahrungsergänzungsmittel sagen, Kreatin wäre noch im Kraftsport so ein Pendant, weil es gibt mittlerweile in die Tausenden gehende Publikationen zu der Wirksamkeit von Kreatin in Bezug auf die Schnellkraft und vielleicht nicht im genau selben Maße, aber am ehesten äquivalent dazu quasi aus der Spudi und auch, weil Kollagen ja auch wichtig ist für, wie gesagt, das Bindegewebe, die Knochengesundheit und weiteres. Aber ungefähr so gut dokumentiert sind die Vorteile einer guten Kollagenversorgung.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant und vielen, vielen Dank für für die allermeisten von uns, die jetzt auch zuhören, sehr tiefen Einblicke in Überlegungen, wenn es darum einfach geht, ich kriege bei Instagram eine Kollagen-Kapselwerbung angeboten, soll ich das nehmen oder nicht, ja oder nein? Und man sieht durch deine Erklärung oder hört vor allen Dingen, wie komplex die Situation doch ist und dass man sich hüten sollte, eben vorschnell zu was zu greifen, was vielleicht relativ teuer verkauft wird und zum Schluss relativ wenig Effekt hat. Wie ist es denn eigentlich bei dir selbst, wenn du so viel dich mit Ernährung natürlich, aber eben auch gerade mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigst, wie hältst du es da selber, wenn ich mal so persönlich fragen darf? Lässt du dich davon oder durch dich selbst verrückt machen, durch alles, was du weißt? Oder gehst du ganz wissenschaftlich vor und sagst, ich mache eine Analyse meines Blutes und gucke, was fehlt mir da eigentlich an Spurenelementen und solchen Dingen und passe meine Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln dann darauf an?
Ja, gerade, also sehr gerne bin ich ein offenes Buch über alles, was ich nehme oder nicht nehme, aber vor allem der letzte Aspekt, den du gesagt hast, der ist, glaube ich, wichtiger aufzugreifen. Die Frage der Blutanalyse und der Sinnhaftigkeit von Nährstoffstatusbestimmungen im Blut. Wenn jemand dazu mehr, weil wir müssen hier jetzt aufgrund des zeitlichen Rahmens ein bisschen oberflächlicher bleiben, wenn jemand mehr dazu erfahren möchte, ich habe unter anderem auch einen eigenen Podcast, der heißt Ernährungswissen mit Nico Rittenau und da gibt es
sehr in zu der empfehlen.
Dankeschön. Da gibt es in der Staffel 1, ich glaube es ist Folge 27, gibt es eine Folge, die sich über eine Stunde lang mit der Frage beschäftigt, ist es denn sinnvoll und wenn ja, in welchen Aspekten den Nährstoff zu bestimmen, den Nährstoffstatus zu bestimmen im Blut. Und darüber hinaus gibt es, wenn man zum Thema Hyaluronsäure und Kollagen mehr erfahren möchte, ebenfalls zu beiden eine Podcast-Episode. Und es gibt auch YouTube-Videos auf meinem gleichnamigen Kanal, der auch Nico Rittenau heißt. Das sieht man vor allem auch, wenn man die ganzen Quellen, die Daten und so weiter haben möchte, die ganzen Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Zusammenfassend zu deiner Frage ist es so, dass ich persönlich, also mein Credo bei Blutanalysen, und wir sprechen jetzt nicht über medizinische Parameter, sondern wirklich über Nährstoffstatusbestimmung, mein Credo ist, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Denn mit wenigen Ausnahmen, wo es wirklich klinisch validierte, gute Referenzwerte und klinisch validierte, vor allem auch standardisierte Testmethoden gibt, wie man es jetzt zum Beispiel vom HS-Omega-3-Index für die EPA- und DHA-Versorgung kennt oder den 25-OHD-Wert für das Vitamin D oder den Holotranscobalamin-Wert für B12. Das sind Werte, auf die kann man sich weitestgehend verlassen. Bei einem sehr großen Teil sowohl der essentiellen Nährstoffe, also der Vitamine, Mineralstoffe, aber auch bei den essentiellen und semi-essentiellen Fett- und Aminosäuren und noch mehr auch bei jenen Stoffen wie Hyaluronsäure und andere, die jetzt nicht klassisch essentiell, also lebensnotwendig sind, sind die Nährstoffstatusbestimmungen sehr ungenau, sehr fehleranfällig, oft auch sehr teuer und oft in beide Richtungen verwirrend. Denn es kann dann zum einen eventuell ein falsch positives Ergebnis liefern oder ein falsch negatives. Das heißt, ich könnte unbegründeterweise Angst haben, einen Mangel zu haben. Vielleicht habe ich ihn aber gar nicht, sondern das verfälschte Ergebnis zeigt es. Oder in der anderen Richtung, und ich würde sagen, das ist etwas häufiger die Ursache, dass man ein Ergebnis bekommt, das dann eigentlich nicht weiter zum Handlungsbedarf bringt. Man sagt, naja, man liegt ja in den Referenzwerten, dann passt ja alles. Aber wenn man sich anguckt, wie diese Referenzwerte zustande kamen und wie viel klinische Validität da dahinter ist, merkt man, dass es aus meiner Sicht bis auf Weiteres bei den meisten Stoffen sinnvoller ist, sich darauf zu konzentrieren, dass man anhand der in den Studien mittlerweile ja auch methodisch wirklich überwiegend sauber berechneten Zufuhrempfehlungen bleibt. Das heißt, wir wissen mittlerweile aus klassischen Mangel- und Mangel-Resolving-Studien, also wo Menschen einfach in Mängel getrieben werden mit ihrer Nährstoffzufuhr und die dann wieder ausgeglichen werden, wissen wir zumindest ungefähr, in welcher Menge die unterschiedlichen Nährstoffe zugeführt werden sollten. Dann packen die meistens noch einen Sicherheitspuffer drauf, aufgrund der interindividuellen Unterschiede. Und ich halte es sowohl für den Geldbeutel als auch für die psychische Gesundheit und die alltägliche Praktikabilität für sinnvoller, zu gucken, dass man diese Empfehlungen sozusagen korrekt durchhält und die Menge an Nährstoffen zuführt, die angeraten ist, und das Geld für die teuren Bluttests, die man ja, wenn man wirklich darauf Wert legen würde, auch regelmäßig machen müsste, um zu gucken, ob alles weiterhin passt, lieber in hochwertige Nahrungsmittel an erster Stelle und, wo es sinnvoll ist, in gewisse Nahrungsergänzungsmittel investiert. Und das heißt, ich habe ja einen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Das heißt, mein Masterstudium hat sich sehr stark auf Nährstoffe fokussiert. Einer von mehreren Gründen, warum ich auch im Nährstoffthema sehr tief drin bin. Und da haben wir wahnsinnig viel Bluttests gemacht und haben unter anderem auch gesehen, selbst in sehr kurzer Zeit können unterschiedliche Bluttests an unterschiedlichen Laboren oder per Fingerbrick oder venöses Blut zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen führen. Daher würde ich sagen, ist es sinnvoller zu gucken, was ist wirklich wichtig und woher kriege ich es auf regelmäßiger Basis. Bei mir persönlich hat das dazu geführt, also zu mehreren geführt. Also Insgesamt, ich bin jetzt ungefähr seit 10 Jahren in dem Bereich der Nährstoffforschung, der Ernährungswissenschaft tätig. Und ich würde sagen, insgesamt hat die intensive Beschäftigung bei mir dazu geführt, dass ich ein entspannteres und besseres Verhältnis zu meiner Ernährung und Supplementierung habe, weil ich besser einschätzen kann, wie stark die Daten zu unterschiedlichen Themen sind. Das heißt, nicht jede neue Schlagzeile bringt mich gleich aus dem Gleichgewicht. Und ich weiß, was sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist, wo ich vielleicht einfach auf Nummer sicher gehe, ohne dass die Daten jetzt so stark sind. Und ich weiß vor allem eben auch um die Begrenzungen der Ernährung, der Nahrungsergänzung, weil es wird uns ja von vielen Seiten quasi suggeriert, dass Nahrungsergänzung und gesunde Ernährung uns quasi unsterblich machen könnten, fast schon, dass natürlich ein relevanter Teil der chronischen Erkrankungen hat eine Nährstoffkomponente und eine Nährstoffzufuhrkomponente, aber nicht alles im Leben wird, wie es oft von einigen Nahrungsinfluencern oder Ernährungsinfluencern suggeriert wird, über die Nahrung gelöst. Bei mir persönlich bedeutet das jetzt, ich habe eine unproportional hohe Supplementierung. Warum? Weil ich mich überwiegend vegan ernähre. Mittlerweile haben wir, eine der Konsequenzen meiner Nährstoffforschung war, dass wir Hühnerfarmen eröffnet haben. Also Hühnerfarm klingt so nach Massentierhaltung, kleine Hühnerhöfe mit Wanderstellen eröffnet haben. Das heißt, ich esse mittlerweile die Eier der eigenen Hühner. Und dadurch spare ich mir schon gewisse Supplementierungen, weil Eier unter den gängigen Lebensmitteln, die man so findet, die höchste Nährstoffdichte aufweisen. Ansonsten esse ich aber fast ausschließlich pflanzlich und daher habe ich einen höheren Bedarf an all diesen in Tierprodukten vorhandenen Nährstoffen, die man über Fleisch, Fisch, Käse und andere tierische Produkte bekommt. Meine Supplementierungsliste ist also gestiegen. Ich finde es aber nicht wirklich tragisch. Also viele Leute schreiben mir so, oh mein Gott, ich kann nicht, also ich habe so jetzt noch gar nicht hochgerechnet, wie viel, aber ich denke, ich würde ungefähr pro Tag wahrscheinlich so auf 15 Kapseln kommen und dann noch einen Proteinshake, wo ich mir noch 3-4 unterschiedliche Pulver reinrühre. Mhm. Das klingt für sehr viele total abstrus und praxisfern und anstrengend. Für mich ehrlicherweise nicht, weil genauso wie 2-3 Mal täglich daran denken muss, dass ich halt esse, muss ich 2-3 Mal täglich halt daran denken, dass ich zum Essen halt die Nahrungsergänzungsmittel nehme und mir einmal am Tag den Shake mit dem Pülverchen zusammenrühre. Wie gesagt, vieles davon könnte ich über eine unrestriktierte Mischkost auch bekommen. Das heißt, wenn man sich unrestriktiert und sehr ausgewogen von sehr hochwertigen Produkten ernährt, sehe ich auch grundsätzlich keinen Bedarf für Nahrungsergänzung. Das ist auch vielleicht wichtig zu sagen, ich bin keiner von den Verfechtern, die sagen, man kann in der heutigen Zeit seinen Nährstoffbedarf gar nicht decken. Das ist aus meiner Sicht Unsinn. Aber je restriktierter die Ernährung ist, und eine vegane Ernährung ist natürlich eine restriktierte Ernährungsweise, desto mehr Bedarf an unterschiedlichen Nährstoffpräparaten gibt es. Und die Liste ist eben ein bisschen länger geworden und in letzter Zeit. Und ich, interessanterweise, habe bei manchen der Stoffen tatsächlich auch für mich einen merklich spürbaren Effekt gesehen, habe den auch bei meiner Lebensgefährtin gesehen, weil bei den ganz klassischen Nährstoffen, wie jetzt Vitamine, Mineralstoffen, wenn man die einnimmt und eine merkliche Veränderung spürt, dann war eh schon 5 nach 12 schon. Das heißt, man sollte eigentlich einen Multinährstoff zum Beispiel einnehmen und dürfte dann nicht allzu viel merken, weil man hoffentlich noch nicht so schlecht versorgt war. Mit Themen aber wie Hyaluronsäure oder Kollagen oder Kollagenpeptide ist es tatsächlich so, dass sowohl ich jetzt beim Kollagen als auch bei der Hyaluronsäure als auch meine Lebensgefährtin und auch viele andere Menschen, die uns das geschrieben haben, tatsächlich merkliche Effekte hatten. Oder auch bei den Mevicos, bei den Meat-Based Bioactive Compounds, also Carnitin, Kreatin, Taurin, Carnosin, Ansarin und so weiter, die es da auch nach meiner Rezeptur in einem Kombinationspräparat gibt. Auch hier Leute, die sich ansonsten fleischfrei ernähren, tatsächlich auch merkliche individuelle sozusagen entweder Symptomverbesserungen oder Wohlbefindlichkeitssteigerungen gemerkt haben, was ich sehr interessant fand.
Ja, absolut. Ich habe selber auch, ich ernähre mich auch mittlerweile seit über 15 Jahren überwiegend vegan und sogar noch ein bisschen länger auch dann vegetarisch. Und ich habe am Anfang nicht viel drauf gegeben, sozusagen das irgendwie zu supplementieren und merkte dann schon, gerade eben was die B-Vitamin des B12 angeht, entsprechende Symptome, auch tatsächlich so depressive Episoden oder so eine Schlaffheit, Müdigkeit, psychische Müdigkeit quasi, in Phasen, die ich so von mir gar nicht kannte. Und das brauchte tatsächlich eine ganze Weile, bis ich den Weg dann dahin fand. Oh, das liegt vielleicht dann wirklich an meiner Ernährung. Also ich habe gerade in den Anfängen überhaupt diesen Bezug gar nicht so gesehen. Also es war einfach nichts, worüber ich mir große Gedanken gemacht habe. Kaum habe ich das supplementiert, änderte sich das schlagartig. Und das war für mich ein richtiger Augenöffner zu sehen, wie wichtig eben oder wie unfassbar groß das Zusammenspiel von unterschiedlichsten, 100.000 unterschiedlichen kleinen Prozessen in unserem Körper oder Stoffen sozusagen zu unserem Leben in diesem Körper führen und wie ein kleiner Baustein im Zweifelsfall relativ viel verändern kann. Von daher, ja, habe ich da auch meine Sichtweise ein bisschen geändert bezüglich der Supplementierung. Und jeder von uns hat ja auch Einschränkungen. Es muss ja nicht unbedingt das vegane Leben sein. Es kann ja auch sein, dass jemand irgendwie bestimmt kein Fisch isst oder andere Sachen nicht isst und sozusagen immer eine Lücke hat in seiner Ernährung oder eben sich nicht ausgewogen ernährt und sehr, sehr kohlenhydratlastig nur isst. Und dem fehlen dann eben auch Dinge. Und da schließt sich vielleicht der Kreis, kommt dann auch wieder das Alter irgendwann dazu und die natürlichen Prozesse, die sich im Körper verändern, aufgrund der Alterung, die dann es notwendig machen, zu substituieren. Für alle am bekanntesten wahrscheinlich das Vitamin D in dem Fall. Und diese ganze Thematik, jetzt haben wir es ja sehr geöffnet von Hyaluron und Kollagen hin zu allgemeiner Supplementierung, wird auch das gerade ja zu einem Riesenthema. Longevity, ja. Kliniken machen auf in Berlin jetzt auch die erste, die sich hauptsächlich mit dem Thema beschäftigt, wo eben diese ganzen Sachen mit hineinkommen. Und von daher, jetzt sind wir schon eine ganze Weile dabei in unserem Interview. Möchte ich dir an der Stelle danken, Nico, für deine ausgewiesene Expertise, für alles, was wir heute besprochen haben, wo du am Kopfhörer oder am Lautsprecher oder im Auto, wo du auch immer gerade bist, jetzt eine ganze Menge erfahren konntest über Möglichkeiten, auf meinen kleinen Bereich wieder beschränkt, mit Kollagen und Hyaluronsäure möglicherweise deine Hautgesundheit und deinen Zustand der Haut möglicherweise über das, was du möglicherweise bei mir in der Praxis machst, hinaus zu fördern und zu verbessern. Und vor allen Dingen, meine persönliche Take-Home-Message ist wirklich zu gucken, welche Produkte nimmt man und sich nicht von Werbung leiten zu lassen, sondern vielleicht, auch wenn es vielleicht anstrengender ist und mühsamer ist, ein bisschen mehr sich zu informieren, um dann zu wissen, was kann ich überhaupt sinnvoll nehmen, bevor ich das Geld zum Fenster hinaus werfe und irgendein Produkt nehme, was zum Schluss gar nichts bringt. Noch kurz kommt mir gerade quer in den Kopf, gerade bei jetzt Kollagen und Hyaluron, wenn Leute dann sagen würden, okay, ich nehme einfach so viel, wie es geht. Wie sieht es mit der Überdosierung dieser beiden Stoffe aus, um da den Kreis wieder zu schließen?
Ja, gerne. Eine Sache, die mir noch vielleicht wichtig wäre zum Thema der Nahrungsergänzung, noch um das abzuschließen, bevor ich es dann am Ende wieder vergesse. Wie du richtig sagst, man sollte sehr vorsichtig sein mit den Werbeversprechen, sowohl online als auch offline, wenn man sich dazu entschließt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Abgesehen davon, dass man sicher sein sollte, dass die Dosierung und die Art des Supplements und die Art der Nährstoffauswahl die richtige ist, ist es sehr wichtig, auf die Qualitätskontrolle zu achten. Firmen versprechen da alles Mögliche. Wichtig wäre es im Optimalfall, und das ist in den USA beim Handvoll von Unternehmen der Fall, hierzulande noch etwas weniger, aber es ist auch mehr im Kommen, dass man, wann immer möglich, Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die mindestens einmal auf Schadstoffe getestet sind, das heißt Mikrobiologie, Schwermetalle und wenn es Naturstoffe sind, Pestizide, also wenn es Pflanzenextrakte sind. Denn wenn man schon ein Nahrungsergänzungsmittel nimmt, abgesehen davon, dass es wirksam sein soll, sollte das zumindest nicht schaden. Und leider häufen sich sowohl in der Wissenschaftsliteratur als auch in den populären Medien Fallberichte von Leuten, die Supplemente eingenommen haben in einer normalen Dosis, die physiologisch wäre und die entweder, weil sie mit verschiedenen Verunreinigungen belastet waren, dann negative Effekte hatten oder, und das ist der zweite Teil der Laboranalysen, der mir sehr recht wäre, als Konsument zu kennen, ist denn wirklich die Menge an Nährstoffen drin, die ausgewiesen wird? Kollagenhydrolysat wird das jetzt nicht so sehr schwanken, weil das ist ein natürliches Produkt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Karkassen eine gewisse Menge an Kollagenproteinen haben. Aber zum Beispiel bei Hyaluronsäure wäre es nicht von der Hand zu weisen, dass viele Hersteller im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger reingeben, weil das ist ein sehr teurer Rohstoff, und ein bisschen mehr ausweisen oder vielleicht auch unwissentlich etwas über- oder unterdosieren. Da gab es gerade mit Vitamin D immer wieder Fallberichte von Leuten, die anstatt 20 Mikrogramm plötzlich 2000 Mikrogramm genommen haben. weil es falsch dosiert war und die dann mit Nierenproblemen im Krankenhaus landeten. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema. Zu deiner eigentlichen Frage. Bezogen auf Nährstoffe gibt es bei allen eine sogenannte U-förmige Risikokurve. Das heißt, wenn wir auf der X-Achse die Menge des jeweiligen Nährstoffs haben, dann sehen wir, dass quasi, wenn die X-Achse auf Null ist, also nichts von einem Stoff zugeführt wird, das Risiko auf der Y-Achse für gesundheitliche Probleme sehr hoch ist. In dem Fall ist es wenn es ein essentieller Nährstoff ist, ist das Risiko 100%, man stirbt an dem jeweiligen Nährstoffmangel. Je weiter man sich dann auf der X-Achse nach rechts bewegt, desto mehr nimmt dann, deswegen auch U-förmig, sozusagen der Punkt ab und es geht weiter in Richtung der X-Achse. Das heißt, die erste Hälfte des Us bildet sich heraus. Und je näher wir an den Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften auf Basis der Erhebungen sind, desto geringer ist das Risiko für einen Nährstoffmangel. Ist den meisten intuitiv klar. Was den meisten vielleicht nicht klar ist, ist, dass wenn wir dann auf der X-Achse weitergehen und immer mehr von einem Stoff zuführen, der in den allermeisten Fällen nicht einfach ausgeschieden wird oder unwirksam ist, sondern das U sich wieder nach oben in Richtung der Y-Achse bewegt und das Risiko wieder steigt. Und es gibt da diesen sehr plakativen Satz von Paracelsus, alles ist Gift, allein die Dosis macht, dass ein kein Gift ist. Und so ist es auch mit Nährstoffen zu sehen. Man kann sich mit jeder Nährstoffüberdosierung ab einer gewissen Menge, und das ist manchmal mehr, manchmal weniger, wirklich schaden. Im Grunde genommen ist die Frage immer, wie hoch oder wie groß ist die therapeutische Breite? Das heißt, wie viel haben wir Spielraum zwischen unter dem ist es ein Mangel und über diesem Aspekt ist es ein Überfluss? Und in den meisten Fällen ist diese therapeutische Breite durchaus 200, 300, 400%. Das heißt, um auf deine Frage hinzuweisen, je nachdem, wie das Produkt konzipiert ist. Wenn das jetzt so wie in den Fall von den Produkten, die ich konzipiert habe, die Dosierung, die das Produkt vorschlägt, auch wirklich die Dosierung ist, die ich als Ernährungsfachkraft vorschlage. Das heißt, jene Dosierung ist, die man in den Studien als die wirksame Optimaldosis gesehen hat, ist es so, dass mehr in den meisten Fällen nicht sinnvoll ist. Man kann immer noch darauf hoffen, dass ja manchmal auch noch höhere Dosen nicht getestet wurden. Dann gebe ich auch nicht mehr rein, weil wir es nicht wissen. Man könnte also darauf spekulieren, dass ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr hilft. Aber alles, was über eine Verdoppelung der Dosis hinausgeht, ist zu risikobehaftet und würde ich nicht tun, plus bei vielen Stoffen auch wahnsinnig teuer. Was man sehr klar sagen kann, es gibt ja wie bei allem Leben dieses schöne Pareto-Prinzip der 80-20-Regelung. Mhm. Sozusagen die erste Zufuhrdosis wird uns mindestens einmal 80% oder mehr der Vorteile bringen. Je mehr wir dann von der Substanz bis hin zur Grenzdosis nehmen, desto weniger wird es pro investierten Euro bringen.
Super, sehr, sehr interessant nochmal, um das auch zu klären. Vielleicht als kleine letzte Abschlussfrage, wenn jemand sagt, eigentlich möchte ich überhaupt nichts einnehmen, also ich streiche jetzt auch mal sozusagen das Thema Hyaluron, Kollagen, Schönheit, Alterung da komplett raus, aber es sagt jemand, ich möchte eigentlich am liebsten gar nichts einnehmen, vielleicht nur ein bisschen was. Was wären die Stoffe, sagen wir mal 3, 4, 5, die du immer substituieren würdest, sozusagen, wo du sagst, das ist für uns Menschen nach derzeitiger Studienlage wissenschaftlich betrachtet eigentlich etwas, worauf wir nicht verzichten sollten, um unserem Körper was Gutes zu tun.
Ich nenne dir sehr gerne die Nährstoffe. Ich würde vielleicht davor noch mal ein bisschen einen Rahmen zu schaffen, dass Leute auch nachvollziehen können, wie ich zu diesen Schlussfolgerungen komme.
Ja, ja, gerne.
Folgendes Szenario gerne vorschlagen. Wenn wir davon ausgehen, wie sich der Mensch im Laufe der menschlichen Evolution entwickelt hat und welche Ernährungsmuster, zumindest soweit wir das jetzt evolutionsbiologisch nachvollziehen können, welche Ernährungsmuster sich daraus ergeben haben, gehen wir davon aus, weil sozusagen die Ernährung auf Dauer auch den Nährstoffbedarf des Menschen prägt. Wir sehen das in unterschiedlichen Studien mit unterschiedlichen Ethnien, dass die Ernährung ihrer Vorvorvorfahren tatsächlich zum Beispiel die Eigensynthese gewisser Stoffe in der Jetztzeit verändert. Das heißt, wir sind im Zweifelsfall, auch wenn das da viele Fragezeichen gibt, relativ gut darin, sozusagen die Frage zu stellen, was haben unsere Vorfahren in den letzten 50.000, 100.000 Jahren gegessen. Was wir in den letzten 50 Jahren gegessen haben, ist für uns weniger relevant und ist vor allem auch einer der großen Gründe, warum wir in dieser Epidemie der chronischen Erkrankungen sind. Das heißt, ohne zu sagen, dass jetzt die Paleo-Ernährung das perfekte Ernährungskonzept ist, stellt sie eine sehr wichtige Frage. Und wenn wir uns angucken, was die Ernährung des Menschen ausmacht, kann man da eine Reihe an großen Lebensmittelkategorien aufmachen. Das heißt, Fleisch, Fisch, Käse bzw. Milchprodukte, die sind erst in den letzten 10.000 bis 15.000 Jahren in die Ernährung des Menschen eingezogen, haben aber auch eine hohe Nährstoffdichte, daher würde ich sie jetzt hier dazu zählen. Eier, auch die waren nicht immer Teil der menschlichen Ernährung, aber zumindest auch schon bei Jäger und Sammlern immer wieder. Und dann natürlich die Gruppe der pflanzlichen Lebensmittel. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, auch die beiden werden erst im Laufe der letzten 10.000, 15.000 Jahren regelmäßig gegessen, sind aber erneut ein integraler Bestandteil der Ernährung. Und dann verschiedene Obst und Gemüse sowie Nüsse und Saaten. Wenn man diese Lebensmittelkategorien hat, dann muss man für sich die Frage stellen, schaffe ich es, und das heißt nicht, dass ich jeden Tag alles davon essen muss, aber schaffe ich es im Laufe der Woche, alles davon in relevanter Menge zu essen? Manche Dinge sind wichtiger als andere. Im Durchschnitt sehen wir, dass tierische Produkte etwas nährstoffdichter sind, als es pflanzliche sind, aber sowohl der komplette Verzicht auf tierische Produkte als auch der komplette Verzicht auf pflanzliche Produkte führt dazu, dass es auf der einen oder anderen Seite Nährstoffengpässe gibt. Und wenn ich mir jetzt frage, was sind für mich die wichtigsten Supplementierungen, kann ich für mich ableiten, zum Beispiel esse ich Fisch. Der Großteil der Personen in der deutschen Region ist entgegen der Empfehlungen der Fachgesellschaft nicht 1, 2, 3 Portionen Fisch pro Tag und wenn auch kein Omega-3 reichen Fisch, sondern meistens irgendwelche Fischstäbchen oder so. Das heißt, und das ist eben eine sehr generalisierende Empfehlung. Sie trifft aber durchaus auf 98, 99% der Bevölkerung in Deutschland zu, wenn man sagt, du musst eigentlich nicht einmal einen Omega-3-Index-Test machen, weil wir wissen, wenn du jetzt nicht regelmäßig Fisch isst, wird der irgendwo im Bereich von 2 bis 3% liegen. Er sollte zwischen 8 und 11% liegen. Das heißt, nimm mal für 3 Monate 1500 Milligramm EPA, DHA und geh dann runter auf 500 Milligramm für die dauerhafte Supplementierung. Und damit schadet sich niemand. Es kann sein, dass es ein sehr kleiner Teil der Leute nicht braucht, weil sie dann doch über andere Quellen genügend davon haben, aber 99% der Bevölkerung würde sich mit dieser einen einzigen Intervention gesundheitlich, was jetzt sowohl die kurzfristige Gesundheit, das Wohlbefinden des Immunsystems angeht, aber auch die langfristige Prävention von kardiovaskulären Erkrankungen und auch kognitiven Einschränkungen, also Alzheimer und ähnliches, einen großen Gefallen tun und wir könnten das Gesundheitssystem immens entlasten. Das wäre ein Beispiel, was man fast für alle empfehlen kann. Ein zweites Beispiel, und davon gibt es gar nicht so viele, die man quasi generalisierend empfehlen kann, ein zweites Beispiel wäre eine Kombination aus Vitamin D3 und Vitamin K2. Warum? Der menschliche Körper hat im Grunde genommen eine gewisse Eigensynthesekapazität für Vitamin D. Wenn also wir an der Sonne sind und die UVB-Strahlen in die Haut gelangen, kann der menschliche Körper daraus das Vitamin D3, Cholecalciferol, produzieren. Aber berufsbedingt, lebensstilbedingt ist ein großer Teil der Menschheit vor allem in den nordischeren Ländern, wo ja sowieso nicht das ganze Jahr die Sonne scheint, exponiert, Mängel zu bekommen, weil man sowohl während den wärmsten Sonnenstunden im Sommer oder im Herbst oder im Frühjahr meistens im Büro sitzt oder in der Klinik oder sonst wo. Und selbst wenn man dann draußen ist, die meisten Leute nicht nackt rumlaufen, sondern meistens sogar Pullover oder irgendwas haben, also sehr wenig Hautfläche der Sonne exponieren. Plus, und da ist ja auch dein Fachgebiet, das ist halt natürlich auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil die Sonnenexposition kann natürlich auch dazu führen, dass die Haut schneller altert und kann im Extremfall dazu führen, dass auch das Risiko für Hauterkrankungen steigen können, wenn wir uns nicht gut schützen. Und wenn wir aber Sonnencreme raufgeben, blocken wir halt die Eigensynthese an Vitamin D. Und daher, es gibt gewisse Lebensmittel, die Vitamin D haben, die auch vor allem in nördlichen Ländern teilweise sehr, sehr regelmäßiger Bestandteil der Ernährung war. Man denkt jetzt auch an Lebertran und so aus früheren Generationen, war noch recht gang und gäbe, heutzutage nicht mehr. Das heißt sozusagen, der heutige Lebertran wäre eben ein Vitamin D3 K2 Supplement. Die vorsichtigen Erhebungen, die es bis jetzt gibt, gehen davon aus, auch hier je nach Datenlage, dass irgendwo im Bereich von 70-90% der westlichen Bevölkerung zumindest suboptimale Vitamin D-Werte hat und in etwa die Hälfte auch ausgeprägte Unterversorgung aufweist. Und auch hier, Vitamin D hat natürlich als fettlösliches Vitamin eine gewisse Toxizität, aber auch in sehr hohen Bereichen erst. Das heißt, auch hier theoretisch könnte man ohne den 25 OHD-Wert testen zu lassen, könnte man einmal für 3 bis 4 Wochen 10.000 Einheiten einnehmen und könnte dann auf 1.000 bis 2.000 runtergehen. Und wenn man irgendwann dann wieder mal einen Test beim Arzt macht, kann man den mittesten. Die Chance ist relativ groß, dass man dann ungefähr im Normalreferenzbereich, im oberen Referenzwert, wo wir die Leute haben wollen, landen wird. Vitamin K2 wäre sozusagen ein schöner Mitspieler mit dem Vitamin D3, weil beide auch die Kalziumabsorption und den Kalziumstoffwechsel beeinflussen und erneut im Gegensatz zu den traditionelleren Ernährungsweisen, wo sehr viel fermentiert wurde, wo auch sehr viel Innereien gegessen wurden, heutzutage zumindest in westlichen Ernährungsweisen, asiatische Bevölkerungsgruppen haben da oft bessere K2-Versorgung über die Nahrung, aber zumindest in westlichen Ernährungsweisen in Europa kaum K2 vorkommt. Gewisse fermentierte Käse haben ein bisschen K2, je nachdem wie das Huhn gefüttert wurde, kann das Ei ein bisschen K2 haben, aber im Großen und Ganzen sind alle Leute, wenn sie nicht auf eine spezielle Ernährung achten oder supplementieren, hierzulande schlecht damit versorgt. Und das heißt, das sind zwei Produkte, die kann man, egal ob es jetzt Algenöl für vegan lebende Menschen oder Fischöl für mischköstliche essende Menschen ist, beides zusammen für vielleicht 60, 70, 80 Cent pro Tag, je nachdem, vielleicht ist es Euro, wenn es eine Premium-Marke ist, aber ungefähr in dem Bereich, also mit wirklich überschaubarem finanziellen Aufwand, kann man die drei aus meiner Sicht wichtigsten Mangelnährstoffe der Allgemeinheit ausgleichen.
Super. Das ist doch ein tolles Schlusswort sozusagen. Nochmal zusammenfassend. Und jetzt haben wir wirklich heute in unserer Dreiviertelstunde, die wir jetzt gesprochen haben, einen guten Überblick bekommen von dir, angefangen von meinem kleinen Bereich und diesen beiden zentralen Sachen Hyaluron und Kollagen, über die wir gesprochen haben, bis jetzt zum Schluss für dich an den Kopfhörern Empfehlungen, was man machen kann, wenn man eigentlich gar nichts machen will, aber trotzdem eine Empfehlung braucht für Sachen, die einfach sehr, sehr sinnvoll sind, substitutionsmäßig. Nico, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine enorme Expertise in diesem Bereich, für die Einschätzung auf meine Fragen hin. Und wie gesagt, Nico hat es zwischendurch schon angesprochen, wenn ihr mehr wollt von Nico Rittenau, braucht ihr nur diesen Namen zu googeln, dann gehen auf allen Kanälen, dann explodiert Google förmlich sozusagen und auf allen Kanälen von Instagram über YouTube und wo auch immer alles auf und auch bei Amazon findet ihr seine entsprechenden Bücher, die er schon veröffentlicht hat. Und wahrscheinlich kommt da auch noch viel. Es gibt ja auch eine ganze andere Menge Projekte, die du noch machst neben deiner wissenschaftlichen Karriere. Beispielsweise bist du als Koch tätig, hast ein Restaurant in Kollaboration in Wien schon eröffnet und bist dabei, ein zweites zu eröffnen, richtig?
Jawohl, genau. Also in den Restaurants bin ich tatsächlich, auch wenn ich schon oft in der Küche stand während meiner Ausbildung, nicht als Koch tätig, sondern bin da mehr hinter den Kulissen. Wir haben in Wien mit dem Jonathan einen großartigen Koch aus dem Jola in Wien. Das ist ein sehr zu empfehlendes, rein pflanzliches Fine-Dining-Restaurant. Genau, mit denen machen wir, ich denke mal so im November oder so, in Wien im ersten Bezirk am Passauer Platz ein Restaurant auf. Und da habe ich noch die Anweisung, bitte noch mich etwas bedeckter zu halten. Aber es wird auch in Deutschland, ich denke mal im ersten Quartal nächstes Jahr, auch ein Gastronomieprojekt geben, in das ich sehr involviert bin. Auch da stehe ich nicht in der Küche, aber in beiden bin ich hoffentlich immer wieder mal auch vor Ort involviert.
Perfekt, da freuen wir uns sehr drauf und zu gegebenen Zeitpunkt gibt es dann auf deinen Kanälen da bestimmt mehr dazu. Lieber Nico, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und ich hoffe, dass du jetzt zuhörst, mich weiter begleitest in meinem Podcast Bewusst Schön Sein über Schönheitschirurgie und das Leben. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Wir hören uns zur nächsten Episode. Bis dahin, bleib so schön, wie du bist. Tschüss.
Macht's gut, ciao.